ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
I will now call upon the defendants to plead guilty or not guilty to the charges against them.
Nürnberg, November 1945. Sir Geoffrey Lawrence, der Vorsitzende des Internationalen Militärgerichtshofs, ruft die Angeklagten auf, sich für schuldig oder nicht schuldig zu erklären.
Hermann Wilhelm Göring.
Göring, Hess, Ribbentrop, Speer, Streicher, Keitel, Dönitz, 23 Männer insgesamt, erklären sich für nicht schuldig. Hitlers Führungselite versteht nicht, weshalb sie auf der Anklagebank sitzt. Ihre Verteidiger sprechen von Siegerjustiz. Hermann Göring, ehemals die Nummer 2 in der Hierarchie des Hitlerreiches, beschwert sich.
Kein Staat hat je durch eine Notifizierung das Reich rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass man die Tätigkeit für den Nationalsozialismus unter Strafe und Verfolgung stellen werde. Im Gegenteil.
Eigentlich war es nicht neu, Einzelpersonen nach einem Krieg zur Verantwortung zu ziehen. 1907 bereits hatte die sogenannte Hager Landkriegsordnung Plünderungen verboten und vorgeschrieben, Zivilisten zu verschonen. Und im Versailler Friedensvertrag von 1919 stand, Verstöße gegen die Hager Vorschriften seien zu bestrafen. Doch geschehen war kaum etwas.
Der wichtigste Set von Fällen vor den Nürnberger Prozessen waren halt die sogenannten Leipziger Prozesse um Kriegsverbrechen des Kaiserreichs während des Ersten Weltkrieges. Und da hat man die Deutschen selber machen lassen und das hat nicht so gut geklappt.
Erklärt Wolfgang Kaleck. Der Fachanwalt für internationales Strafrecht und Menschenrechte leitet in Berlin das European Center for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR, eine unabhängige Menschenrechtsorganisation, die sich aus Spenden finanziert. Zur Kritik an den Nürnberger Verfahren, insbesondere durch deutsche Juristen, sagt Kaleck,
also insbesondere die deutsche Rechtscommunity, die Rechtsgelehrten, die ja alle sozusagen in Kontinuität zum Kaiserreich und Nationalsozialismus dann weiter gedient haben, mit ein oder zwei Ausnahmen, die haben das verdammt. Gemessen an den damaligen rechtsstaatlichen Maßstäben ist das halt absolut avantgardistisch, was damals geleistet wurde.
Grundlage der Nürnberger Prozesse war das sogenannte Londoner Statut vom August 1945. Es definierte die Straftaten, für die der Internationale Militärgerichtshof zuständig war und wurde so zum Gründungsdokument des Völkerstrafrechts. Artikel 6 bestimmte als Delikte
A. Verbrechen gegen den Frieden. Planen, Vorbereitung und Einleitung oder Durchführung eines Angriffskrieges oder eines Krieges unter Verletzung internationaler Verträge. B. Kriegsverbrechen. Solche Verletzungen umfassen Mord, Misshandlungen oder Deportation zur Sklavenarbeit, die mutwillige Zerstörung von Städten, Märkten oder Dörfern. C. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation oder andere unmenschliche Handlungen, Verfolgung aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen.
Anhand der Erfahrungen in Nürnberg entwarf 1950 eine Kommission der Vereinten Nationen einen Kriterienkatalog, der die Straftaten genauer eingrenzte, die Nürnberger Prinzipien. Seither gilt im Völkerstrafrecht, dass jeder Mensch Rechenschaft schuldig ist, auch ein Staatsoberhaupt oder Minister. Es schützt auch nicht, wenn ein Verbrechen im Heimatland der Täter nicht bestraft würde. Kai Ambos, Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht in Göttingen, bezeichnet Nürnberg als eine Art frühe Chiffre für die Fortentwicklung des Völkerstrafrechts.
Das waren ja sehr rudimentäre Regeln. Da stand zum Beispiel was zum Handeln auf Befehl oder dass eben die individuelle Verantwortlichkeit jetzt im Völkerrecht feststeht seit Nürnberg. Insofern haben sie so den Stand abgebildet in sehr allgemeiner Form, sind dann auch immer wieder in Bezug genommen worden, hat auch Dinge geändert, aber Nürnberg ist eigentlich gar nicht hinwegzudenken für das folgende Völkerstrafrecht.
In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte mithin viel Optimismus. Mit Hilfe von Paragraphen und Gerichten lasse sich eine Wiederholung monströser Staatsverbrechen wie die Judenvernichtung verhindern. Dazu passte, dass die Vereinten Nationen Ende 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte beschlossen und ein Abkommen, das Völkermord verhüten und bestrafen sollte. Doch schon 1950 kam der Rückschlag. Der Korea-Konflikt eröffnete den weltweiten Kalten Krieg zwischen West und Ost. Der Anwalt und Menschenrechtsaktivist Wolfgang Kaleck sagt zu den Folgen für das junge Völkerstrafrecht:
Es waren vor allem die US-amerikanischen Ankläger, die dieses Recht geschaffen haben. Die haben gesagt, das muss jetzt auf alle vergleichbaren Fälle angewandt werden. Und genau das ist nicht passiert. Der Grund dafür ist vielfältig, aber um es auf einen Nenner zu bringen, niemand hatte daran Interesse. Viele Seiten haben Kriegsverbrechen, Menschheitsverbrechen begangen. Die Russen mit ihrem Zwangsarbeitssystem und den Arbeitslagern und vor allem aber leider auch die europäischen Kolonialmächte, die den damals noch immer kolonisierten Teil der Weltbevölkerung mit Gewalt niedergehalten haben.
So blieben die Gräuel des Algerienkriegs in Vietnam und Kambodscha weitgehend ungesühnt. Immer wieder schockierten Nachrichten von den Kriegsschauplätzen die Welt. Etwa vom Massaker an Zivilisten in dem vietnamesischen Dorf My Lai im März 1968 durch US-Soldaten. In diesem Radiointerview schildert einer der beteiligten Soldaten den Ablauf. Wie sein Vorgesetzter 4-5 Schritte zurücktrat und schoss. Auch ihm befahl, auf die Zivilisten zu schießen. Auf die Frage, wie viele Schüsse er abgefeuert habe, antwortet der GI: 60 bis 70. An die Zahl der Getöteten kann er sich nicht erinnern, es sei zu schnell gegangen. Aber er gibt zu, es waren Männer, Frauen und Kinder darunter, auch Babys. Dass Kriegsverbrechen wie My Lai bekannt wurden, blieb die Ausnahme. Und doch wurde die Öffentlichkeit durch weltweit verbreitete Fernsehbilder, Radio- und Zeitungsberichte zunehmend besser informiert. Das sorgte für kritische Debatten zum Umgang der Mächtigen mit den Menschenrechten. Die große Chance, das Völkerstrafrecht zu aktivieren, kam aber erst, als Anfang der 1990er Jahre der Ost-West-Konflikt zu Ende ging und sich die Sowjetunion, dann Russland, für dieses Thema und für demokratische Prozesse öffnete, sagt Professor Kai Ambos.
Dann gab es eben den Krieg im ehemaligen Jugoslawien und eine UN-Kommission, und die hat eben dann einen Bericht vorgelegt, der diese Verbrechen im Jugoslawienkrieg dokumentiert hat. Und dann hat eben der UN-Sicherheitsrat als erstes Tribunal wieder dieses Jugoslawien-Tribunal 1993 eingesetzt.
Das neue Zeitfenster, 45 Jahre nach den Nürnberger Prozessen und den dort entwickelten Prinzipien, wurde genutzt. Da in Den Haag bereits der internationale Gerichtshof saß und damit viel Expertise zum Völkerrecht und Völkerstrafrecht, siedelten die UN dort ein Sondertribunal zu den Gräueltaten an, die im Bürgerkrieg um Ex-Jugoslawien verübt worden waren. Die Auslieferung von Generälen und Politikern nach Den Haag hielten viele Menschen für angebracht. Auch wenn Angeklagte wie Serbiens Ex-Präsident Slobodan Milošević von Unrecht sprachen.
Ich stehe vor einem falschen Gericht und habe nichts, aber ich habe meinen Stolz und kann meine Ankläger meinerseits anklagen. Sie sind frei, aber sie sind nicht wirklich frei. Ich sitze im Gefängnis und bin trotzdem frei. Mein Name ist Slobodan mit einem großen S und Slobodan heißt frei.
Den Eindruck, endlich gehe es vorwärts mit der Gerechtigkeit in der Welt, verstärkten die Vereinten Nationen noch, als sie zwei weitere Sondergerichte einrichteten. 1994 für die Verbrechen in Ruanda und 2002 zum Bürgerkrieg in Sierra Leone. Völkerrechtsexperten jedoch kritisierten diese oft Ad-hoc-Tribunale genannten Gerichte, weil ihnen die Systematik fehle. Weshalb in einem Fall ermitteln und in einem anderen Fall nicht? Jugoslawien, Ruanda und Sierra Leone wurden so zu Argumenten für einen permanenten internationalen Strafgerichtshof, meint Wolfgang Kalek.
Das ist natürlich doch der entscheidende Schritt gewesen in Richtung internationaler Strafgerichtshof, weil die Ruanda- und Jugoslawien-Gerichtshöfe so gut funktioniert haben, konnte man auch den alten Traum, nämlich aus der Nürnberger Idee, dann aufbauen. Und das war eben der Schritt von der Theorie in die Praxis.
Anders als 1945 beteiligte sich dieses Mal fast die gesamte Staatenwelt an der Fortentwicklung internationaler Rechtsverfahren. Gute 6 Wochen tagte im Juni und Juli 1998 in Rom eine Vorbereitungskonferenz, an der 139 Länder teilnahmen. Das Ergebnis war das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Professor Kai Ambos erklärt.
Daraufhin hat man eben diesen Vertrag gemacht, der genauso ein Vertrag ist wie zum Beispiel das Pariser Klimaschutzabkommen, und der tritt dann eben in Kraft, so ein Vertrag, wenn eine bestimmte Zahl von Staaten das ratifiziert haben. Das waren in dem Fall 60. Und das ist eben dann in Kraft getreten 2002. Und dann hat man auch Ende 2002 dieses erste Gebäude gehabt in Den Haag. Und dann hat der Gerichtshof langsam seine Arbeit aufgenommen.
Die Zahl der Vertragsstaaten wuchs rasch auf über 120 an. Es schien eine neue Ära globaler Rechtsprechung anzubrechen, als im Jahr 2003 die von der Versammlung der Staaten gewählten 18 Richter und die international besetzte Anklagebehörde ihr Amt antraten. Das Völkerstrafrecht galt von nun an dauerhaft und weltweit. Es brauchte keine Abstimmungen im Weltsicherheitsrat mehr. Allerdings musste das neue Rechtssystem von Beginn an kämpfen. Denn unter anderem die USA, Russland, China und Israel weigerten sich, das Den Haager Gericht anzuerkennen. Ein zweiter Faktor war, dass die Mühlen des Völkerstrafrechts extrem langsam mahlen.
The Chamber hereby sentences you, Radovan Karadzic, to a single sentence of 40 years of imprisonment.
Ein Beispiel ist der Fall Radovan Karadzic. Hier die Urteilsverkündung im Jahr 2016. Der Ex-Präsident der Republika Srpska, einem Teil von Bosnien-Herzegowina, hatte im Juni 1995 das Massaker von Srebrenica mit knapp 7000 Toten mitverantwortet. Von seiner Festnahme im Jahr 2008 bis zum endgültigen Urteil brauchte es über 8 Jahre. Karadzics Taten lagen da schon über 2 Jahrzehnte zurück. Für die Dauer von Verfahren nach dem Völkerstrafrecht gibt es jedoch gute Gründe. Der deutsche Juraprofessor Bertram Schmidt war bis März 2024 Richter in Den Haag. Im ARD-Podcast Die JustizreporterInnen berichtete er von einem Prozess zu Kriegsverbrechen im Norden von Uganda, den er geleitet hatte.
Wir haben insgesamt 4,5 Jahre ziemlich genau verhandelt. Aber bedenken Sie bitte, wie umfangreich das Verfahren war. Wir haben weit über 100 Zeuginnen und Zeugen gehört, sehr viele Opfer auch gehört. Wir müssen auch natürlich einen Konflikt nachweisen, der weit weg sich von Den Haag abgespielt hat. Also wir müssen ein faires Verfahren gewährleisten. Also insgesamt ist es, denke ich, noch im Rahmen, obwohl es natürlich auch eine lange Zeit ist und für einen Richter schon auch eine lange Lebenszeit, wenn ich zurückblicke.
Juristen bezeichnen die Verbrechen, die diesen hohen Aufwand verursachen, auch als Systemkriminalität, meist staatlich organisiert und nur schwer nachzuweisen. Auch koste es viel Zeit und Geld, Zeugen für eine Aussage nach Den Haag zu bringen. Viele seien traumatisiert und könnten kaum über das Erlebte sprechen. Zu den praktischen Problemen kommen personelle und finanzielle. Der Internationale Strafgerichtshof hat nur etwa 700 Mitarbeiter, das Personal der Kantine und für die Sicherheit bereits mitgerechnet. Der Finanzplan für 2026 belief sich auf etwa 197 Millionen Euro. Zu wenig, meinen Experten übereinstimmend. Deshalb nehmen Gerichte inzwischen einen Weg, der Den Haag entlastet, nämlich mittels normaler Strafprozesse in den Vertragsstaaten. Viele dieser Länder haben nationale Völkerstrafgesetzbücher geschaffen, wie Kai Ambos erklärt.
Wenn ein Staat wie Deutschland, Spanien, Brasilien, wer auch immer, solche Verfahren führen will, muss er ja ein Gesetz haben. Kein deutscher Richter, keine deutsche Richterin wendet direkt das römische Statut an, sondern die brauchen ein eigenes Gesetz. Und deswegen haben wir im Jahre 2002, punktgenau mit dem Inkrafttreten des römischen Statuts, auch dieses Völkerstrafgesetzbuch gemacht. Das war quasi die Handreichung, wenn Sie so wollen, für die deutsche Strafjustiz, um solche Verbrechen verfolgen zu können.
So kann, wenn in dem Land, in dem sich besonders schwere Verbrechen zutrugen, kein Prozess möglich ist, das sogenannte Weltrechtsprinzip angewandt werden. Mit dieser Begründung verhandelte hierzulande das Oberlandesgericht Koblenz gegen einen Mann, der Häftlinge in einem Gefängnis in Syrien gefoltert und ermordet hatte. Das Urteil fiel im Januar 2022. Professor Kai Ambos sagt über das Zusammenwirken von nationaler und internationaler Rechtsprechung:
Das ganze System von Verfolgung dieser Verbrechen funktioniert eigentlich nur mehr schlecht als recht, muss man sagen, wenn mehrere Akteure agieren, also sowohl der internationale Strafgerichtshof wie eben bestimmte Staaten, aktive Staaten, zu denen jetzt heute auch Deutschland gehört. Und die bilden dann zusammen, was wir nennen, ein internationales Kriminaljustizsystem, also ein verbundenes System von Strafverfolgung solcher Verbrechen, einmal durch nationale Gerichte und auch durch ein supranationales Gericht.
Die Regelungen mögen nur Notbehelfe sein, um die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit des Völkerstrafrechts angesichts der großen Zahl der Krisen und Konflikte nicht allzu augenfällig zu machen. Denn zu untersuchen gäbe es viel mehr. Zum Beispiel die Zustände im südostasiatischen Krisenland Myanmar, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Massaker vom 7. Oktober 2023 und den anschließenden Gazakrieg Israels gegen die Hamas-Terrororganisation. Dabei gerät das Vorgehen des Internationalen Strafgerichtshofs immer wieder in die Kritik. Gegen wen wird ermittelt? Gegen wen wird ein Haftbefehl erlassen? Ist der Gerichtshof ein Gradmesser für globale Gerechtigkeit? Andererseits warnte im Januar 2026 UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei einer Pressekonferenz:
Das Gesetz der Stärke setzt sich gegen die Stärke des Gesetzes durch. Auf dem Völkerrecht wird herumgetrampelt. Die Zusammenarbeit wird zerfressen und überstaatliche Einrichtungen werden an vielen Fronten angegriffen. Wenn auf gefährliche Handlungen nicht angemessen reagiert wird, destabilisiert dies das ganze System.
Zu dieser Analyse passt, dass die Vereinigten Staaten und Russland den Druck auf den Internationalen Strafgerichtshof seit einiger Zeit massiv erhöht haben. Die Regierung Trump hat beispielsweise 2025 den Chefankläger und mehrere Richter, die in Den Haag arbeiten, auf eine Sanktionsliste gesetzt. Sie verbietet amerikanischen Firmen, Geschäftskontakte mit diesen zu haben. Die Konsequenzen für die Betroffenen seien drastisch, berichtet Kai Ambos.
Zum Beispiel Visa, Master, Kreditkarte, PayPal, Booking.com, all das kann man da nicht mehr benutzen. Die stehen ja dann auf der gleichen Liste wie irgendwelche Terroristen und organisierte Kriminelle. Es ist praktisch ein ziviler Tod der Betroffenen. Und je nachdem, aus welchem Staat die dann kommen, ist es eher abzufedern oder nicht abzufedern.
Die Stellung des Völkerstrafrechts ist also alles andere als gesichert. Doch auch wenn es scheint, dass dessen Fürsprecher in der neuen Weltunordnung nicht so bald wieder Oberwasser haben, es zeichnet sich keine Alternative ab, will man die Welt friedlicher gestalten. Wolfgang Kaleck erinnert daran, dass die internationale Zusammenarbeit bei der Verfolgung schwerster Straftaten nur selten gut funktioniert und sagt über das bestehende System: besser das als nichts.
Sagen wir mal so, eine unserer wichtigsten Ziele im Leben ist, irgendwie sinnhaft zu handeln. Und ich finde, diese Arbeit, Menschheitsverbrechen aufzuklären, Menschheitsverbrechen gemeinsam mit Betroffenen öffentlich zu denunzieren und dafür zu sorgen, dass Strafverfolgung in Gang kommt, das ist ein ganz wichtiges Ziel. Ich mache mir keine Illusionen über den Zustand der Welt, aber ich bin mir darüber im Klaren, wir haben nur dieses eine Leben und wir haben nur diese eine Welt und man muss sich halt dafür entscheiden. Versucht man das Beste draus zu machen oder wirft man den Handschuh?
Rainer Volk hat die kurze Geschichte des Völkerstrafrechts erzählt. Diese kurze Geschichte bietet Hintergrundinfo zur Entstehung und zur gegenwärtigen Lage des Völkerstrafrechts. Aktuelle tagespolitische Diskussionen konnten nicht berücksichtigt werden. Wenn ihr noch mehr darüber hören wollt, wie ein Gericht im Spannungsfeld zwischen Juristerei und Politik arbeitet, empfehlen wir das Bundesverfassungsgericht, Wächter des Grundgesetzes, zu finden in ARD Sounds. Den Link haben wir euch in die Shownotes gesetzt.